Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir Anaïs Cosnot zu Gast. Anaïs besitzt mit einer Geschäftspartnerin 57 Immobilien. Zudem ist sie Gründerin von Happy Immo Club, einer Plattform, die Frauen unterstützt, in Immobilien zu investieren.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Hallo Anaïs.
Hallo Leo, ich freue mich hier zu sein.
Du wolltest mit 26 Jahren schon eine Immobilie kaufen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Kannst du uns erzählen, was ist da passiert?
Genau, also ich habe Architektur studiert und habe dann aber direkt in einer Immobilienfirma gearbeitet und habe mir gedacht, ja cool, ich könnte ja auch mal gucken, ob ich mir schon eine Wohnung kaufen kann. Also bin ich zu einem Investmentberater gegangen hier in Berlin und wollte wissen, wie viel Wohnung ich mir leisten kann. Ne? Also ich hatte ein Gehalt, ich hatte einen wirklich coolen Job für Berufsanfänger und so. Und dann hieß es, junge Frau, kommen Sie mal wieder, wenn Sie einen Ehemann haben oder wenn Sie einen Mann haben. Genau, und das hat mich total frustriert. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich nicht finanzieren kann oder sowas, aber ich habe mich so richtig diskriminiert gefühlt und habe gedacht, also auf gar keinen Fall gehe ich nochmal zu so einem alten Sack und lass mich irgendwie hier finanziell beraten. Und dann habe ich wirklich 10 Jahre lang das Thema ad acta gelegt und erstmal nicht mehr investiert.
Also hatte ich dich schon ein bisschen traumatisiert, kann man sagen, dass du einfach gesagt hast, okay, ich will mit dem Thema irgendwie nichts zu tun haben.
Genau, also ich hatte auf gar keinen Fall Lust, auf meinen Ehemann reduziert zu werden, ne? Und ich wollte auf keinen Fall so diesen Fail, weil für mich war das eben so ein Fail.
Aber hat der damalige Berater dein Gehalt gesehen, deinen Vertrag, oder ging es ihm einfach nur darum, okay, ist eine junge Frau, keine Ahnung, da traue ich das jetzt nicht zu oder so, weiß ich, was er da gedacht hat?
Genau, ich glaube beides. Also er hat schon mein Gehalt gesehen, das war jetzt nicht riesig, ne? Aber es war auf jeden Fall deutlich mehr als 2.500 €, was man so braucht monatlich, um finanzierbar zu sein.
Netto?
Netto, genau. Und der hat einfach gedacht, junge Frau, die kann das gar nicht.
Hast du ihm da irgendwas gesagt oder war erstmal Schockzustand ein bisschen?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin gegangen und habe mich echt ganz krass geärgert. Und jetzt bin ich ja mit der Geschichte rausgegangen auf LinkedIn und auch bei euch, ne, auf einer Veranstaltung. Und ehrlich gesagt, seitdem schreiben mir total viele Frauen, dass sie das schon genau so jetzt immer noch erleben.
10 Jahre später, da hast du dich dann sozusagen nicht getraut, aber da hast du einfach durchgezogen. Wie kam es da zustande? Was ist da passiert, dass du dachtest, okay, scheiß drauf, was da früher passiert ist, ich will mir jetzt doch eine Immobilie kaufen?
10 Jahre später war ich schwanger oder hatte mein erstes Kind gekriegt und war im Job. Ich habe ziemlich eine Karriere gemacht, habe da ziemlich gut, stand ziemlich gut da und so. Und aber in der Schwangerschaft war es so, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht mehr so das beste Pferd im Stall für meine Firma. Also die trauen mir das jetzt nicht mehr zu, dass ich dann auch wiederkomme und weiterhin gute Projekte manage.
Als du schwanger warst, hast du irgendwie das Gefühl gehabt in der Firma, okay, die denken, keine Ahnung, die ist jetzt erstmal weg für
ja, genau.
1-2 Jahre und da bringt es jetzt nicht mehr, die zu fördern oder was
genau
war dein
so.
Gefühl?
Genau so war das Gefühl. Und das war gar nicht böse gemeint. Das war einfach Mindset, dass die gedacht haben, ja, das ist ja toll, dass du jetzt schwanger bist und wir schenken dir die ganze Zeit, dass du jetzt Family machen kannst. Aber es war gar nicht mein Plan. Mein Plan war so, also natürlich schon auch Family, aber auch Karriere. Und das haben die irgendwie nicht so verstanden oder nicht so geglaubt, ja. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen Plan B. Also ich muss mich irgendwie finanziell so aufstellen, dass ich, wenn das da wirklich nichts mehr wird, also wenn ich dann wiederkomme und eben nicht mehr weiter gefördert werde, also eben nur langweilige Projekte habe oder eben nicht jetzt hier den nächsten Karriereschritt machen kann, dann brauche ich irgendwie so eigenes Geld oder irgendwie so einen Weg, dass ich dann auch kündigen kann, ne? Und finanziell frei, also erstmal ein paar Monate überstehen kann. Dann habe ich überlegt, was kann ich denn? Und dann, ja, habe ich gedacht, nee, Immobilien. Also ich kann jetzt Immobilien kaufen. Und mit einem kleinen Baby muss man ja auch viel spazieren gehen und sowas. Und dann habe ich mir ganz viele Wohnungen angeguckt und habe dann angefangen, in Wohnungen zu investieren.
Was war deine erste Immobilie?
Also die allererste Immobilie, die ich selber gekauft habe, war eine WG in Offenbach. Und zwar an einem Platz, der damals schon ein relativer Drogenplatz war, also echt nicht wahnsinnig toll. Und inzwischen ist da einer der beliebtesten Wochenmärkte im Rhein-Main-Gebiet, also total top Wertsteigerung.
Hast du Glück gehabt oder hast du schon ein bisschen Gefühl gehabt, da, das wird noch was?
Ja, das habe ich schon gedacht, weil mein Mann kommt aus Offenbach und sein Bruder, der hat ein paar Jahre vorher an dem gleichen Ort investiert und da hat man schon gemerkt. Also der hat wirklich total günstig eingekauft und das war dann schon, als wir gekauft haben, war das schon doppelt so teuer, aber eben immer noch, also jetzt hat es sich auch wieder verdoppelt. Ne?
Hast du die Immobilie noch in deinem Portfolio?
Ja, genau, die habe ich noch.
Und willst du die verkaufen oder bist du eher so, ich will lieber sammeln und lebe von der Miete irgendwie?
Beides. Also ich glaube, die könnte ich ruhig auch verkaufen irgendwann, aber ich finde schon auch gut, mir ein Portfolio aufzubauen und von der Mietrendite irgendwann zu leben.
Wir sprechen gleich später nochmal ein bisschen über dein Portfolio und diese 57 Immobilien. Lass uns noch kurz einmal zurückgehen. Also du hast irgendwie mit 26 deinen ersten Job gehabt, du hast Architektur studiert, warum Architektur? Das Thema Immobilien, hat dich das schon immer fasziniert oder warum wolltest du irgendwie in diesem Bereich sein?
Also eigentlich wollte ich früher immer Medizin studieren, aber ich habe so im Abi gemerkt, dass ich überhaupt nicht der Lerntyp bin. Also mir ist wirklich in der Schule immer alles ziemlich leicht gefallen und im Abi haben mich dann so nach und nach alle überholt, weil die so richtig gelernt haben und ich einfach mich nicht hinsetzen konnte und
lernen. Man braucht ja auch 1-0 für Medizin meistens.
Ja, genau. Also wahrscheinlich hätte das irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, auf gar keinen Fall setze ich mich jetzt die nächsten 5, 6, 7 Jahre hin und lerne die ganze Zeit. Und ich war schon immer sehr Mathe- und kunstaffin. Und dann habe ich gedacht, ich teste mal Architektur. Und das war auch wirklich das Beste. Es war wirklich das coolste Studium. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich habe in Darmstadt studiert. Und Darmstadt ist wirklich, also damals, inzwischen hat sich viel geändert, ne? Aber für Architektur ist es schon wirklich eine ganz top Uni. Ich war da wirklich ganz kreativ, ne? Da gab es Aktplasten und ganz viel Malen und Zeichnen und das war wirklich einfach ganz, ganz toll. Ich habe da total viel gelernt fürs Leben. Nach dem Studium bin ich dann aber nach China gegangen und habe gesehen, wie Architekten eben arbeiten und was die so machen. Und ich habe gemerkt, dass Architekten gar nicht so diejenigen sind, die die Städte verändern. Weil das hatte ich schon immer dann in mir, ja, dass ich dann eben schöne Quartiere machen wollte für Menschen mit, also wirklich lebenswerte Quartiere, Städte verbessern. Und ich habe gesehen, dass das nicht unbedingt die Architekten sind, die das machen, sondern eigentlich immer die Leute, denen die Grundstücke gehören. Weil die sagen dann, Architekt, mach das mal so und so. Und dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland und habe mir gedacht, ich muss jetzt auch nochmal Real Estate studieren, um Wohnungseigentümer zu werden.
Zurück zu China kurz. Wie kamst du nach China? Wie kommt man dahin?
Also ich habe mal ein Jahr in Lausanne studiert und bin dann zurückgekommen nach Darmstadt und habe dann gedacht, das ist aber furchtbar langweilig jetzt hier in Darmstadt. Und hatte
ich muss kurz eine Lanze für meine Heimatstadt brechen. Das ist schon eine coole Stadt. Ein bisschen unterschätzt, finde ich.
Ich finde auch. Darmstadt ist total unterschätzt und es ist eine coole Stadt, aber ich war ja schon 3 Jahre da und dann war ich in Lausanne, dann bin ich wiedergekommen, habe gedacht, irgendwie könnte das ein bisschen...
Neues auf jeden Fall, ja.
Außerdem komme ich auch aus Frankfurt, ne? Und insgesamt würde ich dann sagen, wenn ich von Frankfurt nach Darmstadt geschafft habe, das ist noch nicht so weit. Also irgendwie vielleicht muss ich nochmal weiter weg. Und da gab es einen Professor, wir hatten so einen Lehrstuhl für internationale Architektur, internationale Stadtplanung. Und der meinte, ja, da in Shanghai, da kannst du ein Praktikum machen. Und dann bin ich da hingegangen. So, und dann war ich in China 3 Monate, habe dann Praktikum gemacht. Es war super beim Star-Architekten. Und habe aber gedacht, ich muss nochmal wiederkommen, wenn ich die Sprache kann.
Und wie war das in China? Wenn du jetzt zurückschaust, was waren so deine größten Learnings?
Also ich glaube, bei mir hat es vor allem so die Reiselust geweckt, zu sehen, dass es einfach wirklich toll ist, andere Länder, andere Sitten und so sich anzugucken und dann da auch wirklich zu leben. Ansonsten war es in China natürlich schon so, dass da viel mehr gearbeitet wurde als bei uns. Ja? Also da wurden schon 20 Stunden, waren die Menschen im Büro. Die haben auch mal geschlafen oder so, aber die waren schon wirklich sehr, sehr viel im Büro. Und was aber wirklich ein großes Learning war, dass nicht alles so viel Sinn hatte, was wir da gemacht haben. Also zum Beispiel haben wir einen riesen Compound gebaut, also mit 50 Wohnhochhäusern. Und meine Aufgabe war dann, dieses Eingangsgebäude zu entwerfen. Und das sollte schon ziemlich groß sein, auch ein Hochhaus und so, aber ohne Sinn. Also der Zweck von diesem Gebäude war, dass man da gute Hochzeitsfotos machen kann. Ja? Also vor allem brauchte man so einen langen Weg, den man langschreiten kann für Fotos. Und da habe ich ihm schon gedacht, ja, dass es eben schon kulturelle Unterschiede gibt, so in der Sinnfrage. Ja? Also bei uns würde man ja niemals ein Haus entwerfen, das wirklich nur für Hochzeitsfotos genutzt werden kann.
Aber da leben Menschen.
Ja, also die leben dahinter. In diesem Compound gibt es 50 andere Hochhäuser, da leben die Menschen, aber in diesem Eingangsgebäude überhaupt nicht. Da läuft man dann jeden Tag dran vorbei und denkt sich, tolles Haus, kann man gute Fotos machen, aber sonst ist da nichts.
Ach krass.
Oder man kann es buchen, für Hochzeiten oder so.
Und dann bist du nach 3 Monaten wieder zurückgekehrt. Was war so deine nächste Station, wie ging es weiter?
Dann war ich in Darmstadt, habe mein Studium zu Ende gemacht und dann bin ich nach Berlin gegangen zu dem innovativsten Immobilienentwickler, den es eigentlich damals gab. Ja, die BEOS AG, die haben damals so ein bisschen die Logistikimmobilie aus dem Schlaf rausgeholt und haben auch später ziemlich guten Fonds aufgelegt für Logistikimmobilienfonds. Und das war super, weil ich da wirklich gelernt habe, wie man so Kapital und Beteiligungen und sowas neu denkt. Aber auch jeder Mitarbeiter in den Projekten finanziell beteiligt, so hat man, das war wirklich sehr beeindruckend, weil man einfach gesehen hat, wie auch so Team-Meetings ganz anders verlaufen, wenn jeder seine Kohle auch in den Projekten mit drin hat. Also da hat wirklich jeder jeden unterstützt und die Projekte waren auch wirklich richtig 1000-mal besser, als wenn einfach nur ein Chef von oben sagt, ne, was gemacht werden muss.
Was waren so coole Projekte, an die du dich erinnern kannst?
Ja, es waren eben schon Industriestandorte, die umgewandelt wurden in Coworkspaces, neue Büro. Immobilien, neue Quartiere. Also wurden schon alte Industriequartiere, die verschlossen waren für die Stadt, zum Beispiel in Köln eins, das einfach verschlossen war für ein großes Quartier mitten in Köln, was dann die Tore geöffnet hat, ne? Für die Anwohner, wo man jetzt hingehen kann. Da gibt es Opernaufführungen, Restaurants, man kann da arbeiten, Cowork, Sport gibt es da. Also schon tolle Entwicklungen für Städte.
Wie lange warst du da bei denen?
Da war ich nicht so lange. Da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr oder vielleicht ein bisschen länger. Und dann habe ich, weil ich hatte mich noch parallel, bevor ich mich bei denen beworben hatte, für ein Stipendium beworben, um nach China zu gehen. Es gibt so ein Stipendium vom DRD. Da werden jedes Jahr die 15 besten irgendwas Studenten, also immer mit Abschluss, ne, die ein Diplom haben, die werden nach China geschickt oder nach Japan. Und da hatte ich mich drauf beworben. Das dauert da immer ziemlich lange, bis man da ausgewählt wird. Und dann hatte ich die Wahl, bleibe ich jetzt dort oder gehe ich nach China? Und das war eine schwierige Wahl, ja. Also für mich, jetzt rückblickend, finde ich es auch ein bisschen albern, dass ich es schwierig fand. Aber ich fand es schon sehr schwierig, weil der Job, den ich damals hatte, das war schon wirklich eigentlich der begehrteste Immobilienjob, den man so kriegen
konnte.
Warum
albern? Weil du heute zurückschaust und denkst...
Auf jeden Fall China, denke ich jetzt.
Ja.
Genau.
Warum?
Ja, weil das wirklich eine Lebenserfahrung ist, ne? Das Stipendium war ein Jahr nach China zu gehen, nach Peking, Chinesisch lernen und dann ein halbes Jahr in China arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man auf gar keinen Fall sonst nochmal kriegt. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre mein Leben schon ganz anders verlaufen. Also es hat mich schon sehr geprägt, diese China-Erfahrung.
Und als du zurückkamst, wie alt warst du da?
Nach China?
Ja.
So 28 ungefähr, 28, ja, sowas.
Und was ist so dann, mit 36 hast du dann deine erste Wohnung gekauft, wenn wir, so ungefähr, wenn du gemeint hast, mit 26 damals und dann 10 Jahre später ungefähr, oder wie alt warst du da?
Nee, da war ich 33, glaube ich. 33.
Ah, okay. Ja. Und wie kam es dazu? Also das heißt, mit 33, jetzt ein paar Jahre nach dem einjährigen Stipendium dort, hast du dann irgendwann entschieden, okay, ich will eine Immobilie kaufen, ich will da selbst mal einsteigen, weil bisher warst du ja immer von der Seitenlinie ein bisschen zugeschaut, oder? Also irgendwie, du hast gestaltet, vielleicht bei der Verwaltung mitgeholfen, bei den Ideen, aber Eigentum war bei dir noch nicht der Fall. Hat es dann in deinem Kopf so ein bisschen sich immer so die Idee, immer, wurde die immer größer und größer über die Jahre, dass du sagst, okay, irgendwann will ich das doch?
Ja, also war schon so. Ich bin aus China zurückgekommen und habe dann schon in Frankfurt für den größten Projektentwickler gearbeitet und habe da für die mehrere hundert Wohnungen entwickelt, ne, und fertiggestellt und verkauft und so oder mitgemacht. Da war ich Junior, ne, also mitgemacht. Danach bin ich nach NRW gegangen und habe da richtig, bin da richtig eingestiegen. Also ich habe dann zum Beispiel in Mettmann ein Grundstück für unsere Firma, ne, gekauft. Da ging es um eine Ausschreibung für das neue Jobcenter in Mettmann, ja. Also habe ich dann jetzt das Jobcenter als Mieter gewonnen, habe das bauen lassen und am Ende wurde das dann eben vermietet, verkauft. Und danach bin ich dann sogar nach Frankfurt gegangen, nach Frankfurt zurückgegangen und habe für den größten Projektentwickler aus Hamburg die Frankfurter Niederlassung aufgebaut. Und da ging es darum, drei Hochhäuser neben der Zeil zu entwickeln und zwei Versicherungsstandorte, einmal in Wiesbaden und in Offenbach zu bauen. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt habe ich hier so viele Häuser und Wohnungen gekauft.
Und keins und, gehört mir.
Genau. Und verkauft für andere. Und nichts davon gehört mir. Genauso. Das kann ich doch auch selber für mich. So.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Was mir auffällt bei deiner Karriere, du hast ja sehr, sehr viele Standorte gewechselt. Also irgendwie Darmstadt, Frankfurt, zweimal China, NRW. Wenn du zurückschaust, würdest du sagen, das hat dich auch sozusagen positiv geprägt, immer neue Erfahrungen sammeln, immer neue Leute kennenlernen? Oder würdest du sagen, das ist auch irgendwie teilweise anstrengend, weil man natürlich ja immer rausgerissen wird, da wo man gerade wohnt, Freunde, Familie? Oder wie blickst du jetzt zurück auf diese Zeit, wo du so oft, wie ich gehört habe, umgezogen bist?
Ja, ich glaube schon, dass das anstrengend ist, aber ich glaube, und das ist schon so ein Tipp, und das weißt du wahrscheinlich auch, ne, wenn man Karriere machen will, also wenn du irgendwie Gehaltsverhandlungen, Mitarbeitergespräche hast oder sowas, dann kommt man irgendwann in einer Firma meistens nicht mehr so weit, wie wenn du den Sprung machst in ein anderes Unternehmen. Also das sagt einem ja jeder Karriereberater und das kann ich auch nur unterschreiben. Ja, dass, also ich glaube, ich war immer zu ungeduldig, um da jetzt, ich hätte auch gut bleiben können bei den ganzen Positionen.
Und so eine Konzernkarriere anstreben oder sowas. In der Art.
Ja, genau. Aber ich glaube, dann wäre ich lange nicht da, wo ich jetzt bin. Also vom Tempo. Am Ende meiner Karriere wäre ich vielleicht dann auch an einer guten Position angekommen oder so. Ne? Und ich glaube, wenn man ein gewisses Tempo hat, dann helfen einem so Jobwechsel schon ziemlich, da schneller nach vorne zu kommen.
Ja, sowohl gehaltstechnisch, wie du gesagt hast, aber auch natürlich persönlich.
Genau.
Nee, mir hat auch, ich habe mal ein Praktikum bei EY gemacht und da hat mir auch mein damaliger Vorgesetzter auch geraten, in den ersten 10 Jahren alle 2 Jahre den Job wechseln.
Hat er auch gesagt? Ah, sehr spannend, weil ganz oft sagen Personaler, ja, das sieht nicht so gut aus im Lebenslauf. Ne? Aber ich rate das meinen Mitarbeitern gesagt.
Er hat mir gesagt, alle 5 Jahre, das habe ich natürlich jetzt hier nicht gesagt. Ich hoffe, dass mein Chef, meine Chefin das nicht hören. Keine Sorge, nein. Aber ja, das hat er mir damals geraten.
Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil ich glaube, dass die Lernkurve, die ist am Anfang total steil und man muss ja nicht direkt jedes Jahr wechseln. Ne? Aber irgendwann, wenn man merkt, dass diese Lernkurve wirklich relativ abflacht, dann kann man auch wechseln.
Ja, ich glaube, das Einzige, was nerven kann, ist halt, wenn es halt immer eine andere Stadt ist und dann immer, keine Ahnung, neuen Verein suchen, neue Hobbys suchen, neue Freunde suchen. Das ist natürlich irgendwann, kann es auch irgendwie anstrengend sein.
Und weißt du, was auch anstrengend ist? Es ist auch anstrengend, wenn du 10 Jahre in der Firma bist, ja, dann hast du dir natürlich auch schon so ein gewisses Standing aufgebaut, ne? Und du musst eigentlich niemandem mehr was beweisen. Und wenn du alle 3-4 Jahre wechselst, dann musst du immer on sein und immer wieder dich neu beweisen. Und das ist schon auch anstrengend. Also man kann, glaube ich, beides wählen. Man kann sagen, man macht sich ein bisschen bequem und ruht sich auf dem auf, was man vorher gemacht hat. Oder man gibt immer wieder Neugas.
Ja, ich glaube, da muss jeder einfach für sich wissen, was er halt will. Aber Ich glaube, wenn man wirklich so erfolgreich sein will, dann ist, glaube ich, dieses alle 2-3 Jahre neu beweisen, glaube ich, schon ein bisschen besser wahrscheinlich, als sich auszuruhen und dann in seiner Komfortzone zu bleiben.
Und auch ein bisschen spannender.
Ja, das auf jeden Fall. Okay, das heißt, du warst dann, als du deine erste Wohnung gekauft hast du gerade dein erstes Kind bekommen. Und wo hast du da gerade gearbeitet?
In Frankfurt.
Okay, und wie lange warst du in der Elternzeit dann?
Also ich war 7 Monate in Elternzeit, mein Mann auch. Und wir haben das so ein bisschen 1 Monat zusammen, dann 2 Monate ich, dann 3 Monate oder 4 Monate wir alle zusammen und dann er 3 Monate. Irgendwie so haben wir es aufgeteilt.
Bei dieser ersten Elternzeit, da gab es doch auch am Anfang ist auch irgendwas nicht so Cooles passiert, oder? Also das, was du schon mal erzählt hast.
Genau, also ich habe es ja hier auch schon am Anfang angedeutet. Ja, also bei mir war es eben so, also mein Mann und ich, wir haben überlegt, wir wollen Kinder kriegen. Und es war aber klar, dass wir beide gleich, also ich habe immer gesagt, ich kriege nur mit jemandem Kinder, der gleich viel Elternzeit nimmt wie ich. Und mein Mann hat das aber ähnlich gesehen, ne? Der wollte auch sich...
Was macht er beruflich?
Auch Immobilien. Und der wollte auch sich so diesen Familienpart nicht nehmen lassen. Und dann haben wir gesagt, wir kriegen Kinder, aber wir machen auf jeden Fall das Ganze 50-50. Und dann war es auch so, war ich schwanger und wir sind zusammen, wir haben damals in Köln gewohnt, aber ich habe in Aachen gearbeitet, er in Frankfurt, also hatten wir beide so eine Bankart 100 und sind noch ganz viel am Wochenende nach Frankfurt gependelt, weil wir da viele Freunde hatten, Yoga gemacht haben und so. Und dann hatten wir so eine Fahrt samstags morgens zum Yoga, 1,5 Stunden im ICE, haben wir so eine Excel-Tabelle aufgemacht und haben geguckt, okay, wer verdient wie viel Geld, wer macht wann Elternzeit und also nach diesen 1,5 Stunden war das für uns gelöst, das Problem. Ja, es war klar, okay, wir kriegen es hin, jeder 7 Monate Elternzeit und wir schaffen das auch finanziell. Und dann haben wir das unseren Arbeitgebern gesagt und das war eben total unterschiedlich. Also mein Arbeitgeber meinte, nee, nicht 7 Monate, mach mindestens 12 Monate, aber eher positiv gemeint, ne? Und bei ihm haben die das erstmal geschluckt und angenommen. So, und dann kam das so, dass wir dann in Elternzeit gegangen sind. War in Elternzeit so und irgendwann sollte seine Elternzeit dann anfangen. Und dann hat sein Arbeitgeber ihm so ein Angebot gemacht, ja, irgendwie x Monatsgehälter, also wirklich ziemlich hoch fünfstellig, dafür, dass du deine Elternzeit verschiebst oder sogar ausfallen lässt. Deine Frau ist ja eh zu Hause, wir brauchen dich hier in der Firma. Genau, und das war 3 Tage, bevor wir zusammen nach Südafrika fliegen wollten, mit unserem Kind eben. Und da haben wir auch gedacht, shit, was machen wir jetzt? Weil wenn er jetzt ablehnt, dann wird er wahrscheinlich nie wieder, das ist wieder dieses Karrierethema, dann wird er jetzt hier auf dem Abstellgleis sein bei seinem Arbeitgeber. Und wenn er es aber macht, dann haben wir jetzt unser Modell nicht mehr, ne? Ja, dann sind wir auch trotzdem gefahren. Also wir haben es trotzdem gemacht, er hat das abgelehnt, kam auch nicht so super an. Und er hat dann auch ein paar Jahre später oder ein paar Monate später den Job gewechselt und ich dann auch irgendwann. Also es war bei beiden so, dass unsere Arbeitgeber und wir einfach ein bisschen andere Vorstellungen hatten und wir dann alle weitergezogen sind.
Ja, also ich glaube, das war dann auch okay. Das Gefühl war so ein bisschen dann verbockt. So. Also
genau.
Wenn man so ein bisschen keine Lust mehr aufeinander hatte, dann, weil man dann gesehen hat, wie das Unternehmen so reagiert hat bei seinem Vorschlag.
Ja, genau. Und von der anderen Seite auch. Ne? Die fanden das natürlich auch nicht so super, beide Seiten.
Aber heute hast du 3 Kinder, gell?
Mhm.
Und 57 Immobilien.
Mhm. Zusammen mit Maya, ne?
Also mit Happy Evo, ja. Lass uns mal so einen Sprung zu heute machen. Wie schafft man es von einer Immobilie mit deiner Geschäftspartnerin jetzt auf 57? Das ist ja schon eine große, große Zahl. Kannst du uns da auch so einen Überblick geben vielleicht? Was sind das für Wohnungen und wie viel wert sind die Wohnungen vielleicht zusammen? Was kannst du da erzählen?
Ja, also was sind das für Wohnungen? Ich habe ehrlich gesagt immer in einzelne Wohnungen, also ich habe lange in einzelne Wohnungen investiert. Eine Wohnung hier, eine Wohnung da. Die Maya hat ziemlich früh angefangen mit Mehrfamilienhäusern oder mit einem Mehrfamilienhaus und dann noch eins. Und dann haben wir auch zusammen in Wohnungen und Mehrfamilienhäuser investiert und so ist das gekommen, ja. Und wir haben jetzt eben diese Wohnungen, du hast gesagt, aber die sind alle noch lange nicht abbezahlt. Also wir haben jetzt ehrlich gesagt eine Arschvoll Schulden, kann man so sagen.
Wie viel?
Das müsste ich ausrechnen, das kann ich jetzt hier so nicht sagen. Aber schon einiges an Schulden.
Ich meine, bei 57 Immobilien Genau. Sagen wir, das ist schon wahrscheinlich die Mehrzahl nicht abbezahlt. Und
ja, genau, die sind alle nicht abbezahlt. Ja, ja, ja. Aber einiges wurde auch schon relativ früh gekauft. Von daher sind da die Schulden dann schon wesentlich niedriger als der Wert jetzt heute. Wir verkaufen auch ganz gerne immer mal wieder was. Also jetzt gerade haben wir zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, das wir verkaufen wollen. Und dann haben wir auch ungefähr 20 Wohnungen weniger, ne?
Aber wie viel wert das insgesamt ist? Willst du mal ein bisschen was sagen oder?
Nee, das kann ich hier nicht sagen. Das müsste ich auch wirklich, ich habe es auch wirklich gar nicht auf dem Schirm. Also weil ich gar nicht, also ich habe gar nicht so diese Betrachtung, wie viel ist das eigentlich wert, weil ich auch im Moment noch nicht so den riesigen Cashflow daraus generiere. Also wir sagen bei Happy Immo, kauft smart, das heißt die Miete zahlt die Finanzierung und die Kosten ab. Das heißt, ihr kauft jetzt eine Wohnung und die Miete zahlt die für euch ab. Und nach 25 Jahren, zwischen 20 und 30 Jahren, ist die Wohnung dann abbezahlt oder die Immobilie und dann gehört sie euch. So, und da sind wir jetzt drin, in diesen 20 bis 30 Jahren und deswegen haben wir davon einfach noch gar nichts jetzt hier Cash auf der Hand.
Was sagst du denn, du hast gerade vorhin schon abgesprochen, 2,5 netto im Monat reichen eigentlich schon aus, um anzufangen. Was braucht man denn noch so?
Also, man braucht 2.500 Euro netto im Monat. Man braucht einen Arbeitsvertrag, also man muss angestellt sein.
Unbefristet auch.
Genau, unbefristet. Und man braucht so 10.000 Euro Eigenkapital mindestens, würde ich sagen. Also damit kann man, ist man gut finanzierbar. 10.000 Euro, damit kann man eine Wohnung für ungefähr 100.000 Euro kaufen. Wir haben jemanden bei uns im Club, die hat jetzt mit 9.000 Euro was gekauft im Wert von ungefähr 60.000. Sie hat deutlich günstiger gekauft, aber der Wert war 60.000. Genau, und wenn man selbstständig ist, dann ist es schwieriger, aber dann braucht man eigentlich eine gute Community und eine gute Finanzierungsberaterin, die haben wir zum Beispiel, die einem hilft, bei der Bank zu überzeugen. Ja? Weil Selbstständige müssen sich total ausziehen von der Bank, das nervt sehr. Aber wenn man es geschafft hat und jemanden hat, der einen dadurch begleitet, dann funktioniert das auch.
Und diese 10.000 Eigenkapital, sagst du, okay, für eine 100.000 Wohnung, kann man sich jetzt einfach so dreisatzmäßig das hochrechnen? Also wenn ich sage, ich will irgendwie eine Wohnung für 400.000, 500.000, dann bräuchte ich jetzt 50.000 Euro Eigenkapital oder wie kann man da vorgehen?
Ja. Genau, also kann man so hochrechnen. Es kommt immer drauf an. Jetzt vor ein paar Monaten war es eher so, dass man 20% Eigenkapital brauchte, aber die Finanzierungsbedingungen sind jetzt schon wieder besser geworden. Von daher geht das jetzt auch so, dass man 100% finanziert bekommt, also den kompletten Kaufpreis kriegt man finanziert und man muss dann die Nebenkosten mitbringen. Und die sind eben ungefähr 10%. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger.
Würdest du jetzt eine Immobilie kaufen?
Ja, ich würde immer eine Immobilie kaufen, die sich rechnet. Also wir haben bei uns im Club ganz oft die Frage, lohnt es sich nicht jetzt zu warten, bis die Konditionen besser sind? Und nee, ich glaube, man sollte einfach immer kaufen. Das ist wie bei ETFs oder bei Aktien. Man kauft einfach, also gerade bei ETFs, ne, man kauft einfach regelmäßig und mal macht man eben super Schnäppchen und mal ist es nicht so super, aber im Schnitt ist es dann gut. Ja? Und so ist es bei Immobilien auch. Also ich glaube, man sollte immer kaufen, solange man nicht drauf zahlt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine bei uns im Club, Julia heißt sie, die hat letztes Jahr zwei Wohnungen gekauft und die erste hat sie mit 4,6% finanziert. Also total viel. Aber die Miete zahlt ihr trotzdem diese Finanzierung. Und dann hat sie einen Monat später oder sechs Wochen später die nächste Wohnung gekauft zu 3,6%. Ja, also da könnte man ja auch fragen, ist das nicht total doof, dass sie die erste Wohnung gekauft hat? Aber ist es eben nicht, weil die erste Wohnung, die bezahlt sich selbst ab. Also warum sollte sie das dann nicht machen?
Einfach ein guter Deal ist ein guter Deal. Und es ist egal, wie die Zinsen jetzt stehen oder wo wir gerade Inflation oder wo wir gerade stehen, sondern wenn es sich rechnet, dann passt es so.
Genau, ein guter Deal ist ein guter Deal. Sehr gut gesagt.
Habe ich auch schon mal gehört. Kam nicht von mir, muss ich sagen. wie schaut ihr dann auf eine Immobilie, um zu sagen, das ist ein guter Deal? Okay, das muss ich irgendwie rechnen. Gibt es noch andere Faktoren, auf die du schaust? Also ich meine, vielleicht findet man irgendwo in irgendeinem ganz weit entfernten Ort eine Immobilie, die sich rechnet. Heißt ja nicht automatisch, kauf das Ding, oder? Oder ist es das Einzige, auf was du schaust?
Also ich finde schon, bei Kapitalanlagen soll sich es einfach nur rechnen. Also ganz viele kommen zu uns und sagen, sie wollen ein Eigenheim. Und das ist ein Fehler. Also Eigenheim ist super, aber das ist wie eine Gucci-Handtasche oder so. Man braucht es nicht. So nice to have. Wichtiger ist wirklich, dass man eine Wohnung findet, die man sich auch wirklich leisten kann. Ja? Also Eigenheim ist einfach so, meistens braucht man dann viel mehr Platz. Also Kapitalanlage, da kannst du ja eine kleine Wohnung kaufen, 30, 40 Quadratmeter. Aber für dich selber bist du vielleicht 100 oder 120. Ja? Also ist es schon mal viel teurer. Und deshalb ist mein Tipp bei einer Wohnung wirklich, du darfst dich nicht in die Wohnung verlieben. Also man muss sich einfach wirklich nur rechnen von den Zahlen her. Und wenn du jetzt eine Wohnung findest, irgendwo, die sich rechnet, also wo du aber natürlich dann davon ausgehst, du musst schon deine Hausaufgaben machen, du musst schon gucken, dass die Wohnung auch das wert ist, was du bezahlst und dass da ein Wertsteigerungspotenzial ist und so.
Wie checkt man das ab?
Also den Wert der Wohnung, den sagt dir deine Bankberaterin, deine Finanzierungsberaterin. Also erfährst du zum Beispiel bei uns im Club, können wir dir sagen, was ist die Wohnung wert.
Und wenn man nicht im Club ist, also gibt es da irgendwie so ein paar Zahlen, auf die man achten sollte oder worauf schaut ihr?
Nee, ich würde dann schon bei der Bank nachfragen, wie das bewertet wird. Mhm. Oder du kannst dir auch bei ImmoScout, ImmoWelt, glaube ich, so ein Vermieterportal, also ein Vermieterkonto aufmachen und dann kannst du das selber bewerten. Genau, nee, ich würde dann wirklich mit der Bank sprechen, wo sie den Wert von der Immobilie sieht. So, und darüber würde ich selten kaufen. Was aber sein kann, deswegen deine Frage eben war, ist schon sehr spannend. Also es kann sein, dass du eine Wohnung kaufst, die sich nicht rechnet, weil sie viel zu niedrig vermietet ist. Das kann aber trotzdem ein guter Deal sein, wenn, also ich gebe mal ein Beispiel, du hast eine Wohnung, die ist mit 200.000 bewertet, aber du kannst sie für 150.000 kaufen, ja. Dann hast du quasi diese 50.000 Euro Differenz, die du ja weniger bezahlst an Kaufpreis. Und die kannst du jedes Jahr an Miete draufzahlen, aus meiner Sicht. Also ich würde dann gucken, wie lange musst du draufzahlen bei dieser Wohnung? Und das rechnest du dann quasi auf deinen Kaufpreis hinzu. Und wenn das dann immer noch weniger ist als der Wert von der Wohnung, dann finde ich, ist das ein guter Deal.
Gibt es irgendwie Städte oder Orte in Deutschland, wo du sagst, da lohnt es sich genauer hinzuschauen oder wenn man auf ImmoScout, ImmoWelt unterwegs ist, diese Region da einzutippen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall, was im Moment total, also was letztes Jahr Hidden Champion war, war Dortmund witzigerweise. Das haben, glaube ich, sehr wenige auf dem Schirm. Und Leipzig. Leipzig haben richtig viele auf dem Schirm. Und was wir im Moment gut beobachten, ist Kassel. Also Kassel performt auch ziemlich gut renditemäßig.
Warum ist das so oder wie entwickelt sich sowas?
Tja, ich glaube, weil das einfach Städte sind, die von Investorenseite noch nicht so auf dem Schirm sind. Also die Kaufpreise sind einfach noch lange nicht so hoch wie in Berlin und die Mieten sind aber sogar ein bisschen höher. Ja? Und ansonsten in Berlin, also Maya und ich, wir haben zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in Weißensee gekauft, aber sehr am Rand von Weißensee sogar. Das ist so 5 Kilometer weg vom Soho-Haus, ja? Also von Mitte. Und der Kaufpreis ist aber, war 1.000 Euro weniger pro Quadratmeter als jetzt in Mitte und die Miete ist genau die gleiche. Also die Miete, die man kriegen kann. So, und sowas ist natürlich auch schlau, ne? Dann zu gucken, wie ist das Verhältnis zwischen Miete und Kaufpreis.
Gibt es ein Mindestalter, wo du sagst, irgendwie so als solche sein, wenn die Immobilien investiert oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man mit 20 Jahren einen festen Job hat, unbefristet, sollte man schon anfangen?
Ja, ich finde auf jeden Fall. Ich hätte viel früher anfangen sollen. Und ich war jetzt gerade in Kassel und habe den Jonas Zypries. Ich weiß nicht, ob du die Brigitte Zypries noch kennst.
Klar. Genau. Also, ehemalige Bundesministerin, oder?
Genau, Justiz- und Wirtschaftsministerin, ne? Und sie hat ihren Neffen mit Anfang 20 oder unter 20 sogar das Eigenkapital geliehen für seine erste Wohnung. Und der hat jetzt, ich glaube schon, 2 Mehrfamilienhäuser und 6, 7 Garagen, die er vermietet. Und ich glaube, man kann nie früh genug damit anfangen. Ja? Also sobald man irgendwie das Geld zusammen hat und finanzierbar ist, dann sollte man damit anfangen. Weil man hat ja keine, also wenn du smart kaufst, dann hast du ja keine Kosten, die du jeden Monat noch zahlen musst.
Mann, ich denke immer nach den Gesprächen, immer, wir hatten schon lange kein Immobilieninterview hier im Podcast, aber nach jeder Folge denke ich immer, Mann, ich sollte vielleicht doch irgendwie gucken.
Mach mal in Darmstadt, weil wenn du dich da gut auskennst, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache.
Du gehört, dass es mega teuer sein soll, Darmstadt.
Ja, ich glaube auch, Darmstadt ist ziemlich teuer, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen im Club, die hat gerade in Nieder- oder Oberramstadt gekauft und das war ein Top-Deal.
Aber wie viel Arbeit ist denn das so mit 57 Wohnungen, also Verwaltungsarbeit und was du da, oder hast du es alles irgendwie delegiert, ausgesourced oder?
Ja, also Maya und ich, wir haben investiert in eine digitale Hausverwaltung, Startup, und die machen das alles für uns. Und die sind wirklich super, also sie heißen Habitalix, könnt ihr euch auch alle angucken. Und das kostet pro Wohnung im Monat 25 Euro und das ist ja wirklich nicht viel.
Also was machen die?
Die machen die komplette Verwaltung, also ich habe mit meinen Wohnungen nichts zu tun.
Also von irgendwie Miete abchecken, Wohnübergabe.
Das kostet nochmal extra was, das machen die auch, kostet aber extra was on top. Also das machen wir, aber generell Mietvertrag oder Schufa, Bonität checken, ja, auf jeden Fall machen die auch. Aber vor allem machen die sowas wie Wasserhahn tropft, Mieter ruft an. Das machen die.
Ja, das ist ja ätzend eigentlich.
Genau, also. Daneben Kostenabrechnungen und so. Also wir raten immer jedem, macht bei eurer ersten Wohnung, macht ein Jahr selber eine Nebenkostenabrechnung, damit ihr wisst, was das für eine Arbeit ist. Aber danach gebt es gerne ab. So, und das kannst du dir ja überlegen, wenn es 25 Euro pro Monat pro Wohnung ist, ne, dann sind das 300 Euro im Jahr pro Wohnung. Und für 300 Euro, wie viele Minuten würdest du dich hinsetzen freiwillig? Weißt du, so, also ich finde 300 Euro ist halt nichts dafür, dass die dann alles für einen machen. Also auch die schicken auch Briefe raus, Mieterhöhung oder nehmen generell die Kommunikation. Ne? Also ich finde das schon sehr gut.
Ich meine, klar, du bist Fan von Immobilien, du hast deinen Hypo-Immo-Club, du besitzt selbst sehr viele. Gibt es irgendwie auch Nachteile, wo du wirklich sagst, okay, das nervt mich bei Immobilien oder?
Also was mich nervt bei Immobilien ist, dass man sie nicht nachkaufen kann. Also ich finde, bei ETFs kannst du ja einfach fragen, deinen besten Freund, der hat jetzt hier ETF XY gekauft und hat die mega Rendite erwirtschaftet, dann kaufst du den einfach auch, ja. Und bei Immobilien geht es eben nicht. Bei Immobilien musst du dich schon hinsetzen und lange, lange suchen, bis du die perfekte, oder du brauchst eigentlich keine perfekte Wohnung, aber bis du eine Wohnung hast, die sich rechnet. Und das finde ich nervig. Aber danach ist es eigentlich super. Danach ist es viel weniger Arbeit, als man denkt. Und ich denke, durch den Hebeleffekt sind Immobilien schon, also man sollte diversifizieren, aber es ist, der Ruf ist leider nicht da, aber eigentlich schlagen Immobilien-ETFs bei weitem, ne? Weil du mit 10% Eigenkapital nach 20, 30 Jahren hast du einfach im Prinzip 200% Wert, ja? Weil die Wertsteigerung kommt ja auch noch dazu und das ist schon top.
Ja, das Immobilien-ETF schlagen, da gibt es bestimmt andere Leute, die jetzt aufschreiben würden. Wir hatten ja auch Gerd Kommer mal zu Gast. Ich glaube, das ist einer
sehr
ersten,
spannend. Da müsste man mal ein
Versus, so ein Versus-Gespräch machen. Ja, weil er sagt ja, dass viele Kosten, die man nicht auf dem Schirm hat, also jetzt neben, ich meine klar, Miete deckt Kredit, aber noch irgendwie Reparaturschäden und sowas und die immer mal wieder auftauchen, irgendwie Dach erneuern oder Heizung austauschen und so weiter, das sind auch so sehr große Kosten sind, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben, die Immobilien kaufen, weil sie irgendwie denken, okay, das ist irgendwie nur irgendwie der Kredit, den ich abbezahle. Das ist ja sozusagen seine Argumentation, warum er sagt, dass ETFs noch entspannter sind, weil bei ETFs musst du ja wirklich gar nichts machen.
Aber das stimmt auch, ne? Also ETFs sind viel entspannter, aber du hast eben, wenn du 10.000 Euro ETFs kaufen willst, dann musst du 10.000 Euro investieren.
Das stimmt.
Und mit 10.000 Euro kriegst du halt 100.000 Euro Immobilie plus eben nach ein paar Jahren ist sie dann 200.000 wert. Ja. Also das, der Hebel ist viel höher, aber sonst von der Arbeit her stimmt das. Auf der anderen Seite, was auch noch ein guter Tipp ist, wenn du anfängst mit einer kleinen Wohnung, also Fassaden werden alle 60 bis 80 Jahre gemacht, Heizung alle 20 bis 40 Jahre, sowas in der Art, ne? Aber das Wichtige ist, so eine neue Fassade kostet bei Mehrfamilienhaus vielleicht 100.000, ich sage jetzt irgendwas, ne? Aber es ist schon eine einigermaßen realistische Zahl. Und wenn du eine kleine Wohnung hast, 40 Quadratmeter, hast du vielleicht nur 6% von dieser diesen Kosten.
Ja, ja, ja.
Und das sind dann 6.000 Euro. Ne? Also das ist gar nicht, meistens gar nicht so schlimm. Und wenn du dir dann jeden Monat irgendwie 10 Euro oder x Prozent, wir sagen immer, man soll ja im Prinzip pro Quadratmeter 1 Euro pro Monat zurücklegen, jeden Monat, so ansparen, dann ist das alles nicht so wild. Ne? Seit denn, du hast halt ein ganzes Mehrfamilienhaus, da musst du es natürlich selber bezahlen.
Ich finde auch, man muss es gar nicht gegeneinander aufwiegen. Also
am besten beides.
Das hört sich jetzt ein bisschen so Marie Antoinette an, holt euch einfach beides.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt ja, also so klar, man kann irgendwie mit ETFs anfangen, sich da irgendwie ein Vermögen aufbauen und dann irgendwann vielleicht, wenn man dann mehr Geld hat oder ein Eigenkapital noch parallel ein bisschen angespart hat. Ich meine jetzt, ich investiere halt sehr, sehr viel in ETFs, das habe ich auch hier schon mal erzählt. Ich könnte auch die Hälfte der Summe, die ich in ETFs investiere, einfach auf ein Tagesgeld hinlegen und dann irgendwie überlegen, dass ich mir vielleicht in 2, 3 Jahren eine Immobilie mit dem Eigenkapital kaufe. Also so, man muss ja nicht irgendwie sagen, entweder oder. Und vor allem kann man ja auch viel mehr diversifizieren, wenn man halt viele ETFs irgendwie hat, MSCI World oder so, und dann auch eine Immobilie, statt irgendwie all sein Geld in nur eine Wohnung zu stecken.
Genau. Ja, ich bin da auch voll bei dir. Ich habe auch ETFs, ich habe auch ein bisschen Aktien. Und Aktien ist natürlich, kann super laufen, kann nicht gut laufen. Also ich hatte auch 10.000 Euro in Wirecard gesteckt, das war nicht so erfolgreich.
Ja, kennen wir alle. Also 10.000 hatte ich nicht, aber jeder war, glaube ich, ein bisschen da drin.
Jeder hat geblutet.
Auf jeden Fall. Aber du bist bei deinem persönlichen Vermögen oder dein Ziel, du setzt schon auf die Immobilien, oder? Hauptsächlich.
Ja, ich setze auf die Immobilien, genau.
Abschließend noch, du hast am Anfang gesagt, ihr kauft gerade viel oder verkauft auch viel, aber in 20 Jahren ist dieser Cashflow da, wenn ihr vielleicht alles abbezahlt habt. Ist es so dein Endziel sozusagen mit Immobilien, willst du in 20 Jahren dann einfach von diesen Immobilien leben können oder warum machst du das alles?
Also ich habe hier 3 Kinder. Also wenn jetzt die Maya hier sitzen hättest, die würde das sagen. Die würde sagen, in 5 Jahren will ich von meinen Immobilien leben oder in 3 oder also relativ bald. Die hat keine Kinder, das ist was anderes. Ich habe 3 Kinder, die sind ganz klein. Die sind so 5, 7, 9. Da habe ich noch, mein Mann und ich, wir haben dann noch 20 Jahre mindestens die an der Backe, ne? Müssen da ziemlich viel, da geht unser ganzes Geld hin. Aber danach wäre es schon gut, wenn wir dann von unserem Cashflow leben können.
Wie viel willst du das so haben?
Was ich brauche? Ich weiß auch nicht, vielleicht 5.000 ich, mein Mann auch 5.000, das wäre gut.
Netto?
Ja.
Dann kann man schon sehr gut leben.
Dann kann man gut leben,
mit 10.000 netto pro Monat.
Genau. Ja, wahrscheinlich. Ich muss mal die Rechnung machen. Geht das auch viel einfacher? Mein Traum wäre ja, irgendwann einfach ein richtig gutes Wohnmobil zu kaufen. Also nicht ein Wohnmobil, sondern eher so ein, ja, keine Ahnung, also ein cooles Auto und damit um die Welt zu fahren. Und dann bräuchten wir viel weniger.
Also wirklich diese finanzielle Freiheit, ein bisschen Nomadenleben.
Genau, und dann einfach unterwegs sein.
Was ist das erste Ziel?
Also ich würde eigentlich gerne, also auf dem Landweg habe ich schon von Saigon bis Frankfurt gemacht, aber ich würde gerne bis...
Das ist weit, oder?
Ja, genau.
Wie lange warst du unterwegs?
Ich habe es nicht am Stück gemacht. Ich habe ja auch in China gelebt. Ja, ne? Und von da kann man dann, also ich glaube so Saigon, Shanghai war vielleicht 3 Monate oder sowas. Und dann bin ich mit der Transip zurückgefahren von Shanghai nach, das war auch nochmal 2 Monate oder 1,5 irgendwie so. Ich würde gerne von Frankfurt nach Südafrika fahren und aber auch die Transamerikaner machen.
Ich würde sagen, wenn es soweit ist, reden wir auf jeden Fall nochmal.
Dann gibt es den nächsten Podcast, genau.
Anaïs, vielen Dank, dass du hier warst.
Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Das war unser Interview mit Anaïs. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren kostenlosen Newsletter. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.